Herzlich willkommen zur heutigen Talksendung. Ich bin Rüdiger Enders aus dem Studio NRW von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Keveland. Freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute stellen wir Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vor. Wir sind in der Wallfahrtsstadt Werl in Nordrhein-Westfalen im Bistum Paderborn. Radio Horeb wird von dort am Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe bundesweit live aus der Basilika übertragen, die der Wallfahrtsleiter, Herr Domkapitular Dr. Gerhard Best, mit uns feiern wird. Aufgrund der besonderen Situation der Corona-Pandemie und der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen stehen etwa 150 Sitzplätze in der Basilika am Sonntag zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich ein zur Teilnahme in der Basilika oder zur Mitfeier an den Radiogeräten. Wir möchten die gastgebende Wallfahrtsstadt, den Zelebranten und vieles mehr näher kennenlernen. Zum Interview bin ich heute bei Pastor Dr. Gerhard Best im Werler Pilgerbüro. Seien Sie herzlich gegrüßt, lieber Herr Pfarrer Dr. Best.
Herr Enders, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie von Kevela, der einen großen Wallfahrtsstadt in NRW, hier nach Westfalen gekommen sind und jetzt Werl etwas näher kennenlernen. Wir haben ja gerade schon einen Weg durch unsere Wallfahrtskirche getan, das Gnadenbild begrüßt, das Umfeld uns angesehen, den Kreuzwegplatz, damit Sie auch Werl und den Ort der Gottesdienstübertragung und auch mich schon ein bisschen näher kennenlernen. Ich freue mich, dass wir uns jetzt austauschen dürfen über das, was wir in Werl tun und was uns in Werl bewegt.
Ja, ich möchte Sie herzlich einladen, Werl und vor allen Dingen die Wallfahrt einmal zu besuchen. Ich fühle mich hier jetzt schon nach wenigen Minuten, das darf ich sagen, wie zu Hause. Lieber Herr Pastor Dr. Best, ich möchte Sie herzlich bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörerinnen kurz vorzustellen.
Der Name ist schon gefallen. Ich bin Jahrgang 57, Gerd Best. Und etwas, was für Wallfahrtsleiter durchaus ungewöhnlich ist, ich bin Werler. Ich bin hier geboren und auch hier aufgewachsen, habe hier das Abitur gemacht, habe hier auch dann meine Kindheit und Jugend vorher schon verbracht und bin dann von hier zum Studium nach Paderborn gegangen, habe in Paderborn, in Freiburg und in Münster katholische Theologie studiert, bin 1990 nach einigen Umwegen, von denen ich gleich vielleicht noch ein bisschen erzählen werde, in Paderborn im Dom zum Priester geweiht worden, habe dann in unserem schönen Erzbistum Paderborn verschiedene Stellen gehabt, in Hamm, in der Innenstadt Vikar, also in der Großstadt. Dann war ich auf dem Land, im schönen Sauerland, in einem ganz kleinen Dorf mit Namen Barge. Das Kirchdorf hatte 54 Einwohner, also wir kannten uns alle. Dann war ich Pfarrer Möhnesee, Pfarrer in Lippetal. Und als ich in Lippetal war, das ist auch übrigens ja bekannt durch einen Wallfahrtsort, Herzfeld, der Wallfahrtsort der Heiligen Ida. Als ich da war, hat unser Erzbischof mich gebeten, nach Werl zu gehen, wenn die Franziskaner diesen Wallfahrtsort verlassen. Auch dazu gleich noch einige Gedanken. Und so bin ich jetzt seit dem 1. September des vergangenen Jahres neuer Wallfahrtsleiter in Werl.
Ja, Sie sind Wallfahrtsleiter Ihrer Heimatstadt. Was unterscheidet, Herr Dr. Best, den Aufgabenbereich eines Wallfahrtsleiters von der Leitung einer großen Seelsorgeeinheit?
Ich glaube, das kann man sehr klar auf einen Punkt bringen. Der erste Unterschied ist, in einer großen Seelsorgeeinheit haben Sie viele Kirchen und Kapellen. Hier habe ich zwei Kirchen, die beiden Wallfahrtskirchen in Werl direkt nebeneinander. Aber das ist auch der Bereich, für den ich gottesdienstlich verantwortlich bin und in dem ich gottesdienstlich und sakramental tätig bin. Und das ist der zweite, glaube ich, große Unterschied zur Arbeit eines Leiters in einer Seelsorgeeinheit oder bei uns in Paderborn heißt es im pastoralen Raum. Ich glaube, wir haben hier das Glück, ganz nah bei den Menschen zu sein. Ich habe in meinem priesterlichen Dienst noch nie so viel Beichte gehört wie in Werl. Ich habe in meinem priesterlichen Dienst noch nie so viel Zeit gehabt, in der Kirche einfach mal mich hinzuknien und zu beten und auch immer wieder die Heilige Messe zu feiern. Also ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches hier. Ich sage es mal jetzt etwas einfach. Hier bin ich auf einmal wieder richtig Pastor.
Sie sind und dürfen hier Pastor sein. mit viel Herzblut, wie man hört und spürt. Wir leben jetzt in einer Zeit der Corona-Pandemie. Was hat diese Pandemie für diese Wallfahrtsstätte an Veränderungen bisher nach sich gezogen?
Am Anfang gravierende, als am 15. März in unserem Bistum klar war, ab Sonntag gibt es keine heiligen Messen mehr öffentlich. Wir dürfen nicht mehr Beichte hören. Wir müssen uns völlig neu orientieren, wie die Kontakte zu den Menschen weiter auch aufrechterhalten bleiben können und gepflegt werden können, war das erstmal unglaublich und eine Veränderung. Hätte mir jemand vor einem halben Jahr gesagt, das wirst du mal erleben, dann hätte ich nur den Kopf geschüttelt. Also ein Einschnitt, wie man sich ihn eigentlich gravierender und massiver gar nicht vorstellen kann. Das war bei uns hier in der Wallfahrt so, das war ja auch in allen Pfarreien ähnlich. Also da sage ich jetzt nichts Neues. Und wir haben dann ganz schnell in unserem Wallfahrtsteam gesagt, jetzt kommt es darauf an, Wege zu finden, die Menschen zu erreichen. Der erste Weg für uns war ein ganz einfacher, zu veröffentlichen, unsere Kirche ist auf. Die Kirche steht zur Verfügung, jeder darf kommen und kann hier in Stille beten, auch wenn wir nicht gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir Menschen erreichen, und das ist ja auch bisher der Fall, also wir können wieder öffentlich Gottesdienst feiern, aber natürlich gar nicht in den Formen, wie wir es bisher in großen Wallfahrtsorten gewöhnt waren. Die Zahl, die eben genannt worden ist, 150 Plätze in der Wallfahrtsbasilika, das ist ja verschwindend gering für die Zahlen, die früher üblich waren, vor Corona. Und deswegen auch unsere Überlegung, wie können wir jetzt Menschen erreichen? Und wir haben da uns, glaube ich, vom Team eine ganz gute Idee einfallen lassen. Zurzeit ist in Paderborn in einem Verlag ein Gebetbuch in Druck, neue und alte Mariengebete, ein Gruß aus Werl, mit vielen schönen Fotos des Gnadenbildes. Und im Geleitwort schreiben wir und sagen wir, wenn Sie jetzt nicht nach Werl kommen können in der Corona-Zeit und das Gnadenbild besuchen, dann besucht das Gnadenbild Sie. Und wir werden also dieses Mariengebetsbuch an alle unsere Gruppen, die sonst kommen, nach Hause schicken, damit die Mutter Gottes die Menschen in ihren Pfarreien und in ihrer Heimat besucht. Unglaublich viel hat sich verändert und Sie spüren gerade, wir machen erste Gehversuche, um uns auf diese neue Situation einzustellen.
Ja, wir werden nachher noch zum Thema Erreichbarkeit der Menschen in der heutigen Zeit zurückkommen, aber auch das Gnadenbild vorstellen. Lassen Sie uns zunächst einmal die Wallfahrtsstadt Werl etwas unter die Lupe nehmen. Sie liegt in Nordrhein-Westfalen, gehört zum Kreis Soest im Regierungsbezirk Arnsberg. Seit dem 14. Januar 2015 darf die Stadt Werl den offiziellen Namenszusatz Wallfahrtsstadt führen. Sie liegt in verkehrsgünstiger Lage am Hellweg zwischen Sauerland, Münsterland und Ruhrgebiet und hat ca. 32.000 Einwohner. Herr Dr. Best, Sie ist eine historisch gewachsene Stadt. Könnten Sie unsere Hörerinnen und Hörer zu einem kleinen Ausflug in die Geschichte von Werl mitnehmen?
Auch das mache ich natürlich gern. Ein Datum, das sehr prägnant ist. Vor zwei Jahren, 2018, haben wir 800 Jahre Stadtrechte gefeiert. Und insofern wird deutlich, eine Stadt aus dem Hochmittelalter, was jetzt die Stadtrechte und die Strukturen angeht, aber eine Stadt, die wesentlich älter ist. Hier hat schon vor der Stadtwerdung, die ich gerade genannt habe, ein großes Grafengeschlecht regiert, die Grafen von Werl, später die Grafen von Arnsberg, die hier ihre Eigenkirche hatten. Und selbst wenn man davor zurückgeht in die Zeit der kleinen Orte, hat es hier in Werl immer schon Besiedlung gegeben. Das liegt schlicht und einfach an günstigen Umständen. Hier gibt es Wasser, hier gibt es Wald. Hier gibt es Straßen, der Hellweg ist eben genannt worden, Hauptverkehrsadern bis in die frühe Zeit zurück. Und etwas, was die Stadt sehr geprägt hat, hier gibt es Salz. Hier gab es Salz, muss ich richtig sagen. Bis ins vorige Jahrhundert war Werl Solebad und hat hier auch dann durch die Salinen und die Salzgewinnung einen besonderen Charakter gehabt. All das hat dazu beigetragen, dass sich diese Stadt im Mittelalter schon prächtig entwickelt hat. Die Hauptkirche, St. Walburga, die große Stadtpfarrkirche, eine große, bedeutende gotische Pfarrkirche, sehr sehenswert und insofern ein Ort mit altem Stadtbild auch noch. Wir dürfen uns Stadt mit historischem Stadtkern nennen und insofern ein Ort, den zu besuchen, es sich schon lohnt, wenn man nicht zur Wallfahrt käme, aber die Wallfahrt prägt natürlich ganz besonders.
Schon sehr früh, nämlich im Mittelalter, wurde in Werl bereits ein heiliges Kreuz verehrt. Was hat es, Herr Dr. Best, damit auf sich?
Ich habe ja gerade die Propsteikirche St. Walburga erwähnt und in dieser Propsteikirche gab es, so darf man eigentlich sagen, das erste Werler Gnadenbild, nämlich das Heilige Kreuz, ein wunderschönes, fast lebensgroßes romanisches Triumphkreuz, für das ein ganz bedeutender Altar gebaut worden ist, in dem das Kreuz heute noch auch hängt, oder ich muss richtiger sagen, heute wieder hängt. Warum, werden Sie gleich verstehen. In diesem Altar, das Werler Kreuz ist um 1200 entstanden. Vor 650 Jahren, exakt in diesem Jahr zum ersten Mal urkundlich erwähnt, als wundertätiges Kreuz zu den Menschen kamen, auch im Mittelalter, um hier zu beten. Dieses Kreuz hat eine sehr tragische Geschichte dann erleiden müssen. In der Reformation, als der damalige Kurfürst und Erzbischof von Köln, Gebhard Truchsess, evangelisch werden wollte, haben seine Soldaten die Propsteikirche gestürmt und das Heilige Kreuz zerschlagen. Das war im Jahr 1583. Und fromme Menschen haben dann die Reste des Kreuzes auf dem Dachboden der Kirche versteckt. Dort hat es bis 1938 unbekannt gelegen, ist 1938 wiederentdeckt worden, 1953 restauriert worden und dann wieder in den gerade schon erwähnten berühmten Baldachinaltar aufgehängt worden. Seitdem, seit 1953, wird das Kreuz in der Propsteikirche ganz besonders an Kreuzerhöhung und in der Fastenzeit dann auch wieder verehrt.
Legte diese Verehrung dann auch den Grundstein für die heutige Marienwallfahrt?
Irgendwie kann man das so sagen. Wenn eine Stadt ein Wallfahrtsort war und plötzlich durch reformatorische Wirren das Gnadenbild verloren geht, erlischt natürlich nicht der Wunsch, Wallfahrtsort zu bleiben. Und deswegen hat man in Werl im 17. Jahrhundert auch mit Unterstützung des Kurfürsten von Köln, die Stadt und das Sauerland waren damals ja noch Bereich des Erzbistums Köln, das sogenannte kurkölnische Sauerland, man hat versucht, ein anderes Gnadenbild zu bekommen und ist fündig geworden in der Nachbarstadt Soest. Dort hat es in der Kirche Maria zur Wiese, eine ganz bedeutende Kirche aus der Gotik, die berühmteste Hallenkirche, eigentlich gotische Hallenkirche in Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus. In dieser Kirche hat es lange verehrt ein Marienbild gegeben, das ein ähnliches Schicksal erlitten hat wie das Heilige Kreuz in Werl. Nämlich in der Reformation ist es aus der Kirche, zumindest aus dem Blick der Menschen, genommen worden, entfernt worden. Und in Werl war aber bekannt nach wie vor, dass dieses Bild, das 1531 die Wiesenkirche verlassen hat, dass es dieses Bild gab. Und man hat sich bemüht, man heißt der Bürgermeister von Werl, Hermann Brandis, und der Kurfürst Maximilian Heinrich von Köln, man hat sich bemüht, dieses Bild nach Werl zu bekommen. Das ist auch nach langen und zähen Verhandlungen gelungen und 1661 am 2. November haben die Soester Bürger das Werler Gnadenbild, das damalige Soester Bild, auf dem kurfürstlichen Schloss hier in Werl dem Kurfürsten übergeben. Und der hat es einen Tag später, am 3. November 1661, den Kapuzinern, die hier in Werl ein Kloster hatten, anvertraut, mit dem Auftrag, jetzt wieder die Wallfahrt zum Marienbild zu stärken.
Das Bildnis ist, wenn man davor steht, eine Statue. Könnten Sie es uns kurz mal beschreiben?
Das mache ich sehr gern, weil unser Gnadenbild ein Marienbild ist, das mich sehr anspricht und viele Wallfahrerinnen und Wallfahrer auch. Es ist eine romanische Skulptur, entstanden etwa um 1180 im Rheinland oder in Westfalen und dann höchstwahrscheinlich bestimmt für die Vorgängerkirche der jetzigen Wiesenkirche in Soest. Dort hat es, wie gesagt, bis 1531 gestanden. Dieses Bild ist theologisch und kunstgeschichtlich von hoher Bedeutung. Kunstgeschichtlich stellt es dar eine Ringpfosten-Madonna, also eine Marienstatue, die auf einem Thron sitzt und auch selbst zu einem Thron wird. Und da ist eigentlich schon der Übergang dieser kunstgeschichtlichen Bedeutung zur theologischen. Maria ist dargestellt als Sedis Sapientiae, also Sitz der Weisheit. Im Zentrum dieses Gnadenbildes ist nicht die Mutter Gottes, sondern Christus. Christus als kleiner Erwachsener dargestellt, als Richter und Heiland der Welt, der in der einen Hand das Buch des Lebens hält, mit der anderen Hand segnet. Und Maria, das ist etwas, was viele Menschen ganz besonders anspricht. Maria blickt mit sehr gütigen Augen die Menschen, die zu ihrem Bild kommen, an. Und das ist eigentlich etwas, was ganz untypisch ist für diesen Typus der Ringpfosten-Madonna. Diese Figuren im 12. Jahrhundert entstanden haben in der Regel ein sehr strenges Aussehen. Das ist in Werl ganz und gar nicht der Fall. Maria hat eher einen sehr lieblichen Blick. Das hat einen ganz konkreten Hintergrund. Unsere Figur ist nämlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts im Gesicht umgestaltet worden. Man hat über das strenge Antlitz der Romanik ein liebliches der Gotik gefasst, mit Augen, die die Menschen sehr liebevoll und vertrauensvoll anblicken. Und ich sage immer, dieses Bild ist die bildgewordene Darstellung des Salve Regina. Wende deine barmherzigen Augen uns zu, zeige uns Jesus. Das sind eigentlich Aussagen dieser wunderschönen Antiphon, die bei uns im Gnadenbild greifbar und sichtbar sind.
Kann man, ähnlich wie in Kevela auch, von einer traditionalen Wallfahrt sprechen, von Menschen, die jedes Jahr immer wieder hierher kommen, sich hier geistlich auch beheimaten und zu Hause fühlen? Und was glauben Sie, was erwarten Menschen? Warum kommen sie heute?
Also auf den ersten Teil der Frage geantwortet, ganz sicher. Werl ist auch ein Wallfahrtsort, der historisch gewachsen ist, seit 1661 mit kleinen Anfängen, aber dann auch mit sehr großen Ereignissen in der Geschichte des Wallfahrtsortes. Dazu gleich vielleicht noch mehr. Der prägende Tag in Werl ist nach wie vor das Fest der Maria Heimsuchung, das Patronatsfest der Wallfahrtskirche. Das ist der Tag, da ist Werl so richtig schön, wie man sich einen Wallfahrtsort klassisch vorstellt. Die Glocken hören gar nicht auf zu läuten, weil die Fußprozessionen eintreffen. Es ist ergreifend, die Menschen zu sehen, die weiten Prozessionen aus Much, aus dem Bergischen Land, sind dann 3 Tage unterwegs, 140 Kilometer. Ich habe im letzten Jahr den letzten Teil, bin ich mit dieser Gruppe gegangen und habe ein bisschen erfahren, was diese Menschen auch körperlich leisten, wenn man 3 Tage unterwegs ist. Aber ein wunderbares Gefühl, in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein, über Glauben zu sprechen, miteinander zu beten, Gemeinschaft zu erfahren. Und das ist auch, glaube ich, schon der erste wichtige Aspekt als Antwort auf den zweiten Teil Ihrer Frage. Was erwarten Menschen hier? Menschen erwarten hier Begegnung mit Gott. Menschen erwarten hier Begegnung mit Maria als Vorbild, als Schwester im Glauben, die uns zeigt, ich sage mal ganz einfach westfälisch, wie das geht, zu glauben, zu vertrauen. Da ist Maria ja ein wunderbares Beispiel, sich auf Gott einzulassen, auf sein Wort und im Vertrauen auf ihn und seine Hilfe das Leben zu gestalten. Menschen erwarten hier, und das ist das, was zurzeit leider nicht so gut möglich ist durch Corona, einfach einen schönen, ansprechenden Gottesdienst, wo man kräftig mitsingen kann, wo man mitbeten kann. Eine volle Kirche, die so ein bisschen auch ein Vorgeschmack dessen ist, was uns mal im Himmel erwartet. Einfach schön Liturgie feiern, schön miteinander beten und Gottesdienst feiern.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, heute die Talksendung. Mein Gast ist der Wallfahrtsleiter, Herr Dr. Best, hier am Wallfahrtsort in Werl. Sie sprachen gerade eben von der über 350-jährigen Tradition. Was sind für Sie, was ist für Werl die herausragendsten Ereignisse dieses langen Pilgerzeitraums?
Ich glaube, man muss verschiedene Antworten und da verschiedene Antworten geben. Einmal ist Werl vom Verständnis her und vom Gefühl her der Wallfahrtsort des Sauerlandes. Also die Menschen, die in der direkten Nachbarschaft im Grunde 40, 50, 60 Kilometer von Werl entfernt leben, betrachten diesen Ort als einen Ort, an dem sie immer geistliche Heimat hatten, zu dem sie immer gekommen sind. Unsere großen alten Prozessionen kommen aus dem Sauerland und aus dem Bergischen Land. Olpe, Much, Warstein, Meschede, Sundern, alles Orte, die im Sauerland zu finden sind und viele weitere mehr. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Das ist der eine Aspekt. Werl hat immer gestrahlt, interessanterweise, ins Münsterland. Die älteste Fußprozession, die noch kommt, seit fast 350 Jahren, kommt aus Werne an der Lippe. Das ist ein Ort im Bistum Münster, aber auch eine ganz alte und schöne Tradition. Etwas, was Werl aber ganz besonders ausgemacht hat und auch ganz besonders bekannt gemacht hat, auch über Westfalen und unser Erzbistum Paderborn hinaus, ist die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Da darf man sagen, hat Werl die größten Zahlen der Wallfahrerinnen und Wallfahrer erlebt, weil Werl der Heimatort der Heimatlosen geworden ist. In der Vertreibung aus Schlesien, Oberschlesien, dem Sudetenland, der Grafschaft Glatz, dem Ermland, sind ja damals Millionen Menschen in den Westen, wie man sagt, gekommen und waren völlig entwurzelt. Alles, was ihnen wichtig war an geistlicher und materieller Heimat, war ihnen genommen. Und 46, im nächsten Jahr feiern wir 75 Jahre vertriebenen Wallfahrten in Werl. 46 sind die ersten großen Wallfahrten gekommen, damals mit Maximilian Kaller, Bischof von Ermland, damals mit dem Weihbischof von Breslau, Ferche, und mit vielen anderen, die von Anfang an aus der Grafschaft Glatz, Prälat Großdechant Monse, die von Anfang an Werl als den Ort der Heimatvertriebenen dann auch gesehen haben. Und in diesem Zusammenhang hat es auch den Tag mit der größten Wallfahrt der Geschichte gegeben, 1953, die Wallfahrt der Schlesier. Dort waren 70.000 Wallfahrer in der Stadt und der prominenteste oder die beiden prominentesten unter ihnen waren Bundeskanzler Konrad Adenauer und Kardinal Frings von Köln.
Gibt es auch Berichte von Heilungen bzw. vom Eingreifen Gottes, die Sie besonders berühren aufgrund der Gebete unzähliger Menschen hier?
Es gibt eine Geschichte, die mich persönlich ganz besonders anrührt, die zum Ende des 19. Jahrhunderts spielt, als im Sauerland ein kleiner Junge auf einem Bauernhof in der Küche durch eine offene Luke gefallen ist und schwer verletzt war. Und die Überlieferung sagt, die Mutter, seine leibliche Mutter, hat gesagt, Mutter Gottes von Werl, wenn unser Junge überlebt, dann trage ich ihn zu dir zum Gnadenbild. Der Junge hat überlebt, die Mutter hat das Gelübde eingelöst, ist mit ihrem Kind auf den Armen hier nach Werl gekommen. Und das, was mich an dieser Geschichte so besonders anrührt, dieser kleine Junge war hinterher der Pater, der die Wallfahrtskirche gebaut hat. Pater Didakus Falke, der 1903 bis 1905 Guardian, also Leiter des Franziskanerklosters war und verantwortlich war für den Bau der jetzigen großen Wallfahrtsbasilika. Also das ist eine Überlieferung, die mich natürlich ganz persönlich anspricht. Ich möchte aber auch noch sehr klar sagen, weil ich das auch sehr wichtig finde, an unseren Wallfahrtsorten erleben wir hier und da die großen Wunder. Und das ist schön so. An unseren Wallfahrtsorten erleben wir aber täglich die kleinen Wunder, nämlich dass Menschen in ihren ganz konkreten, persönlichen Problemen Hilfe bekommen, Antworten bekommen. Da erleben wir die kleinen Wunder, dass Menschen plötzlich wieder beten können. Da erleben wir die kleinen Wunder, dass Menschen in einer Gemeinschaft sich plötzlich wieder aufgehoben fühlen und wissen, was Kirche sein kann. Also ich finde diese beiden Gesichtspunkte sehr wichtig, völlig in Ordnung und für mich auch völlig unzweifellos, dass es diese großen Wunder gibt, aber die kleinen haben auch was für sich und die darf ich fast täglich hier miterleben.
Das Kloster und die geistliche Bekleidung der Pilger in Werl wurde 2019 von den Franziskanern an das Erzbistum Paderborn abgegeben. Wie kam es dazu und was hat sich seither verändert?
Die Franziskaner waren seit 1849 hier tätig, aber also über 150 Jahre. Werl war für die Franziskaner ein ganz bedeutender Ort, Sitz des Provinzialates der sächsischen Provinz, mit einem großen Museum, das es heute noch gibt, das Forum der Völker, einem großen Exerzitienhaus, also ein bedeutendes Franziskanerkloster, das leider geschlossen werden musste, weil schlicht und einfach der Nachwuchs fehlt. Die Franziskaner sind ja inzwischen bundesweit in einer Provinz zusammengeführt. Der Sitz ist München und es ist nicht mehr das Personal da, das es leisten kann, diese großen Orte auch weiter zu begleiten und zu betreuen. Wir haben ja sehr in der Nachbarschaft miterleben müssen, dass wenige Monate nach Werl die Franziskaner den nächsten Wallfahrtsort aufgegeben haben, nämlich Neviges. Und das ist bedauerlich, aber bei uns in der Diözese Paderborn war es dann ein großes Glück, dass unser Erzbischof, das darf man so einfach sagen, wie es ist, von Kindesbeinen an mit Werl verbunden ist. Und als deutlich wurde, die Franziskaner werden den Ort verlassen, war es für unseren Erzbischof Hans-Josef Becker überhaupt keine Frage zu sagen, dann übernimmt unser Erzbistum die Seelsorge an diesem Gnadenort. Der Erzbischof hat dann am 1. September des vergangenen Jahres in einer sehr schönen und sehr ergreifenden Feier die Franziskaner verabschiedet und unser neues Wallfahrtsteam begrüßt. Und das war auch mit einem Zeichen. Unsere katholische Kirche lebt ja aus wunderschönen Symbolen und hat ja auch die Fähigkeit, wunderschöne Zeichen und Symbole zu setzen. Das war in dieser Feier auch so. Pater Ralf Preker, der letzte Wallfahrtsleiter der Franziskaner, ist zur Stele des Gnadenbildes gegangen, hat das Gnadenbild genommen, es dem Erzbischof zurückgegeben und der Erzbischof hat es mir überreicht mit dem Auftrag, unser Team möge jetzt hier arbeiten.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören heute die Talksendung zur Pfarrei der Woche. Ich freue mich hier in Werl mit dem Wallfahrtsleiter, Herrn Domkapitular Dr. Gerhard Best, zusammen zu sein, der mit uns am Sonntag die Heilige Messe feiern wird. Sie sprachen gerade eben von Erzbischof Hans-Josef Becker. Er hat die Wallfahrt in die Hände genommen. Das Bistum hat die Wallfahrt übernommen und ihr den Auftrag gegeben, die traditionelle Marienwallfahrt zu stärken und zu fördern, zugleich aber auch neue Projekte und Angebote zu initiieren. Zunächst die Frage, wie viele Seelsorger arbeiten in Werl und wie sieht Ihre Aufgabenteilung aus?
Wir sind inzwischen zu viert in unserem Seelsorgeteam und zwar zu zwei Priestern, Pastor Stefan Mockenhaupt, ist der weitere priesterliche Seelsorger im Team. Dann freue ich mich sehr, dass wir eine Pastoralreferentin im Team haben, Frau Ursula Altehänger, die besonders verantwortlich ist auch für die Wallfahrten von Frauengemeinschaften, für die Frauenarbeit. Ich finde es sehr schön, dass in einem Marienwallfahrtsort auch eine Seelsorgerin tätig ist. Und wir haben einen weiteren Pastoraltheologen, Herrn Markus Ende, der zum 1. Februar in unser Team gekommen ist und seither dann auch unser Team noch weiter verstärkt. Herr Markus Ende hat einen ganz besonderen Auftrag nochmal des Erzbistums unter dem Titel Wallfahrt Plus. Dahinter verbirgt sich genau das, was gerade angesprochen worden ist, Gedanken, Ideen zu finden, wie können wir auf neuen Wegen Menschen erreichen, neue Zielgruppen erreichen, neue Angebote machen. Die Aufgabenteilung, danach wurde ja gerade auch gefragt, ist zunächst erstmal ganz klassisch von unseren Berufungen her. Die beiden Priester sind im gottesdienstlichen und im sakramentalen Bereich besonders eingesetzt. Wir haben jeden Tag 6 Stunden Beichtgelegenheit und da tauschen wir beiden priesterlichen Seelsorger die Dienste. Wir haben jeden Tag unsere heiligen Messen am Sonntag um 7 Uhr, 8:30 und 10 Uhr. Herzliche Einladung auch dazu. Und selbstverständlich ist das der Schwerpunkt des priesterlichen Dienstes. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass für den Bereich neue Akzente auch die Pastoraltheologin und der Pastoraltheologe im Team sind. Ich sage Ihnen einfach jetzt mal ein paar Ideen, die wir hatten und durch die uns leider Corona in diesem Wallfahrtsjahr, das ja so völlig anders verläuft, als sich alle das vorgestellt haben, einen Strich gemacht hat. Wir haben mal überlegt, eine Wallfahrt anzubieten für die Zielgruppe Großeltern, Enkel. Es ist ja so, dass oft in der Glaubensbegleitung, in der religiösen Erziehung nicht die Eltern, sondern die Großeltern Ansprechpartner für Kinder und oft auch Jugendliche sind. Und deswegen haben wir einfach mal gedacht, das wäre eine schöne Zielrichtung, Großeltern und Enkel einzuladen und mit ihnen gemeinsam einen Wallfahrtstag zu gestalten. Und etwas möchte ich Ihnen doch sagen, das ist ganz ungewöhnlich und leider auch durch Corona ins Wasser, nein, nicht ins Wasser gefallen, aber ausgefallen. Wir haben in Werl eine große JVA, das heißt Justizvollzugsanstalt. Und in dieser JVA leben circa 1000 Strafgefangene. Das ist die Gruppe der Werler Bürger, die selbst wenn sie wollte, nicht mal eben zum Gnadenbild gehen kann. Und deswegen haben wir uns für März, sollte am 20. März sein, überlegt, wenn die Mutter Gottes nicht von den Strafgefangenen besucht werden kann, dann geht das Gnadenbild und besucht die Strafgefangenen in der JVA. Es war alles vorbereitet. Das Gnadenbild hätte sich auf den Weg gemacht. Wir hätten einen schönen Gottesdienst dort gefeiert und, wie es zur Wallfahrt auch gehört, miteinander Kaffee getrunken. Auch da gilt aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und das gilt eigentlich für viele unserer Ideen, die so jetzt reifen, dass wir schauen wollen, möglichst viele Menschen einfach zu erreichen, denen Wallfahrt fremd ist. Die Türen der Wallfahrtsbasilika stehen für alle auf. Und wenn wir sagen, Maria ist die Mutter aller, dann dürfen auch alle kommen, ganz egal, wie schwer sie sich tun oder leicht mit Marienverehrung.
Sie sprachen gerade das Thema Menschen erreichen an, zu den Menschen zu gehen. Da taucht die Frage auf, brauchen wir heute als getaufte Christen nicht ein stärkeres Bewusstsein dafür, für andere Menschen zu beten, aber auch dafür, sprachfähiger zu werden, um unseren Glauben mitzuteilen, zu bezeugen und so weiterzugeben?
Das Gebet für die anderen, ganz wichtig und unverzichtbar. Das Zeugnis in der Öffentlichkeit und die Sprachfähigkeit genauso.
Wie findet man jenen Schatz im Acker einer tragfähigen Christusbeziehung, die dem Leben Freude, Kraft und Mut schenkt, sich für den Glauben auch einzusetzen, den anderen anzubieten, als etwas ganz Kostbares für das Leben.
Ganz ehrlich, wie findet man, indem man erstmal sucht? Denn das ist ja wahrscheinlich eine falsche Vorstellung, dass einem der Glaube in den Schoß fällt. Dass die Christusbeziehung etwas ist, die einfach so da ist, das mag in anderen Jahrhunderten gewesen sein. Heute gilt es, sich selber auf den Weg zu machen und zu suchen. Nach dem Schatz im Acker, dieser Schatz heißt eben Jesus Christus, suchen und sich dann auf Überraschungen gefasst machen. Dass man plötzlich den Schatz an Orten findet und bei Menschen, wo man ihn gar nicht vermutet.
Jesus sagte uns ja in Matthäus 28, 19, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Brauchen wir in der heutigen Zeit nicht deutlich mehr Angebote zur Neuevangelisation? Und welchen Beitrag kann da eine Wallfahrtsstätte leisten?
Mit der Frage laufen Sie bei mir ganz offene Türen ein, weil im November 2018 Papst Franziskus die Wallfahrtsleiter und Wallfahrtsteams der Welt nach Rom eingeladen hat, und zwar unter der Leitung von Erzbischof Rino Fisichella, das ist der Präsident des Rates der Neuevangelisation, und eine dreitägige Veranstaltung im Lateran und hinterher auch im Vatikan stand unter diesem Thema: Aufgabe der Wallfahrtsorte im Zusammenhang der Neuevangelisation der Menschen. Wunderbare Vorträge, die wir hören konnten. Noch wunderbarer, dass der Heilige Vater sich die Zeit genommen hat, eine Privataudienz mit 600 Wallfahrtsseelsorgern dann auch zu geben. Und noch wunderbarer, dass in diesem Zusammenhang als aus jeder Nation ein Vertreter ausgesucht war, der nach vorne gehen sollte, den Papst begrüßen. Der Heilige Vater gesagt hat, diese Seelsorgerinnen und Seelsorger sind mir so wichtig in ihrem Auftrag, die begrüße ich alle persönlich. Die Frage, welche Aufgaben können Wallfahrtsorte in diesem Bereich erfüllen? Zunächst erstmal, da zitiere ich jetzt den Heiligen Vater, seid gastfreundlich, seid einladend, habt offene Türen und weckt das Interesse bei Menschen. Und dann werden sie vielleicht fragen, vielleicht schauen, auf jeden Fall einladende Kirche sein.
Herr Pfarrer Dr. Best, ich würde Sie bitten, unsere Hörerinnen und Hörer auf einen kleinen Rundgang mitzunehmen in die Basilika, aus der wir am Sonntag die Heilige Messe übertragen.
Dieser Rundgang beginnt auf einem großen Vorplatz, der einmal der Ort ist, auf dem die Wallfahrer ankommen. Wenn die Prozessionen nach langen Wegen und Mühen ankommen, sich sammeln und dann gemeinsam dort einziehen. Der Platz, der aber auch dazu dient, wenn die Kirche voll ist, hinten alle vier Portale zu öffnen und einfach die Kirche nach Westen hin zu erweitern. Also ein Ort, der hinführt zum Heiligtum. Und wenn Sie dann bei uns in Werl sind und die Wallfahrtskirche betreten, kommen Sie in einen großen, recht dunklen Raum mit brennenden Kerzen, oben im Hochchor Tabernakel und ewiges Licht und an der Seite die Stele mit dem Gnadenbild und zahlreichen Kerzen, man würde sagen ein Hingucker. Die Kirche ist so leer, weil die ursprüngliche Einrichtung, eine große, bedeutende neuromanische Fassung, die Kirche war völlig ausgemalt, alles 1960 in einer großen Renovierungsphase der Nüchternheit entfernt worden ist und deswegen diese Kirche heute durch die Prinzipalien, die Hauptorte unseres Glaubens wirkt, aber das ist auch nicht unbedingt das Verkehrteste, wenn Christus in der Mitte steht und das Gnadenbild. Und jetzt tröste ich ein bisschen, ich bin zwar nicht der Tröster der Betrübten, aber tröste ein bisschen, wir haben wunderschöne Fenster, eine tolle Buntverglasung mit dem Marienleben, 1960-61 entstanden, und im Chorraum eine schöne Buntverglasung mit Motiven aus der lauretanischen Litanei. Also wenn die Sonne in diese Fenster hineinscheint, dann sind sie versöhnt darüber und dafür, dass der Rest der Einrichtung fehlt.
Sie hören heute die Talksendung bei Radio Horeb zur Pfarrei der Woche. Ich freue mich, heute zu Gast zu sein mit Herrn Wallfahrtsleiter Dr. Gerhard Best in der Wallfahrtsstadt Werl, von wo aus wir am Sonntag den Gottesdienst übertragen werden. Herzliche Einladung, daran persönlich teilzunehmen in der Basilika hier in Werl, unter Einhaltung der Corona-Vorschriften natürlich oder aber mit dabei zu sein an unseren Radiogeräten. Für mich persönlich, aber ich denke auch für viele der Hörerinnen und Hörer, Herr Dr. Best, kommt jetzt ein ganz spannender Teil des Interviews, nämlich die Frage nach Ihrer Person. Wären Sie bereit, uns kurz zu erzählen, wie Gott Ihnen die Berufung geschenkt hat und welche Wege er Sie führte?
Da hole ich aus und sage erstmal, ich habe es ja eben schon anfangs erwähnt, ich bin ein Werler Junge und insofern katholisch sozialisiert. In einer katholischen Kleinstadt der 50er und 60er Jahre aufgewachsen. Und das war einfach der erste und wichtige Schritt meiner Berufungsgeschichte. Kirche, Glaube gehörte einfach dazu. Etwas, was ich nicht missen möchte. Und ich bedauere, dass das heute vielerseits eben nicht mehr so der Fall ist. Denn das hat mir dazu geholfen, dass ich in einer wunderbaren, funktionierenden kirchlichen Jugendarbeit mit tun konnte, viele Freundschaften in diesem Bereich gefunden habe, dann, wie man so schön manchmal sagt, eine typische Sakristeikarriere hinter mir habe, nämlich natürlich Messdiener war, natürlich den Küster vertreten habe und auch manchmal andere Dienste im liturgischen Bereich wahrgenommen habe, hier Abitur gemacht und dann, wie selbstverständlich, nach Paderborn zum Studium gegangen bin, um Priester zu werden. Das war dann nach dem Abitur 1977, habe dort mein Studium auch ganz normal absolviert mit Freisemestern in Freiburg im Breisgau und in Münster. Und als dann plötzlich, eigentlich war es ja gar nicht plötzlich, 10 Semester waren Zeit, sich vorzubereiten, der Eintritt ins Priesterseminar anstand, fiel bei mir eine Blockade und es war für mich völlig klar, du wirst im Leben alles, nur nicht Priester. Und ich bin zum damaligen Direktor des Leo-Konvikts gegangen in Paderborn und habe mich bei ihm abgemeldet. Und er hat mich nur mit großen Augen angeschaut, weil er das überhaupt nicht verstand. Aber es war in diesem Moment für mich völlig klar, es wird andere Wege für dich geben, aber der Dienst in der Kirche, der Dienst als Priester kommt nicht in Frage. Und daran sehen Sie, dass man nie, nie sagen darf. Es hat dann, der liebe Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade und führt auch durch Sackgassen und Umwege. Diese Umwege waren sehr schön. Ich habe nämlich dann mit dem Theologiestudium, muss man ja seine Brötchen dann plötzlich verdienen. Und es bot sich an, dass die hauptamtliche Küsterstelle in meiner Heimatpfarrei hier in Werl frei war. Und ich habe damals dem Pfarrer gesagt, für ein Jahr, dass ich mich neu orientieren kann. Aus diesem einen Jahr sind dann 8 geworden und nach 8 bin ich dann wieder zurückgegangen nach Paderborn. Bin in Paderborn dann zum Diakon geweiht worden und zum Priester geweiht worden und habe in wenigen Tagen meinen 30. Weihetag. Also, ich glaube, aus meiner Lebensgeschichte lerne ich, Leben mit Gott und Leben mit Christus und Berufung ist nie was Selbstverständliches. Also diese Normalität aus einem katholischen Milieu, einfach schnell Priester zu werden, das ist bei mir, ja, wie ich gerade erzählt habe, völlig daneben gegangen. Ich glaube im Nachhinein, es gibt ja diesen schönen Satz, Leben kann man nur nach vorn und verstehen, nur rückwärts blickend. Wenn ich rückwärts blicke, dann hat der liebe Gott das genau deswegen gemacht, weil ihm das alles viel zu selbstverständlich war. Und er erstmal gesagt hat, der Junge muss überprüfen und er muss lernen, ob das wirklich sein Ziel ist, in diesen Dienst hineinzugehen. Und dann muss es auch eine Durststrecke geben. Und ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, manches ist dann auch sehr persönlich, wie Sie sich denken können. Ich habe dann bereits nach 2 Jahren, nachdem ich mich abgemeldet hatte in Paderborn, den damaligen Erzbischof Kardinal Degenhardt gefragt, ob ich wiederkommen darf. Und er hat mir Nein gesagt. Das war dann nochmal so ein richtig schöner Schuss von Bug. Aber ich glaube, auch das war nötig, damit eine Berufung reifen kann und wirklich ernst wird.
Was braucht es heute, damit Berufungen erkannt werden?
Eine große Offenheit und das Wagnis, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Also Berufung ist selten ein Weg, der geradeaus geht. Berufung ist ganz selten ein Spaziergang, sondern kann ein steiniger Weg sein mit vielen Umwegen und vielen Sackgassen. Aber einfach eine Offenheit, sich auf diesen Ruf, der ja immer ganz konkret ist, da und dafür möchte ich dich haben, sich einzulassen. Und das betrifft denjenigen, den Gott ruft, mit Blick auf die Menschen in seinem Umfeld, würde ich sagen, braucht es eine große Weite. Berufung oder mein Bild, so muss ich es richtiger formulieren, mein Bild von Berufung muss nicht das Bild und die Erfahrung von Berufung des anderen sein, den Gott da gerade ruft. Also eine Weite, mein Leitwort in der Pastoral, und das passt hier, glaube ich, auch ganz gut, mein Leitwort in der Pastoral ist Einheit in der Vielfalt. Und da auch zu sehen, Gott ruft in den priesterlichen Dienst, Gott ruft in den Dienst von Ordensberufungen, Gott ruft genauso in andere pastorale Dienste, Gott ruft genauso in die Ehe als Ehemann und Ehefrau. Also wirklich seinen Sinn zu schärfen, das ist für mich so selbstverständlich, dass ich es noch gar nicht gesagt habe, und vor allen Dingen mit ihm reden und mit ihm ringen darüber, was hast du denn jetzt mit mir vor? Und ihm das sagen. Und dann kommt in der Regel nicht die Stimme vom Himmel, die man so akustisch hört. Aber es kommen Lösungen, die zeigen, in welche Richtung Gott unser Leben führen möchte.
Herr Dr. Best, gibt es ein geistliches Wort, das Ihnen besonders wertvoll geworden ist und das Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen möchten?
Da gibt es viele. Ich sag mal eins, was mir sehr wertvoll ist und wo ich auch gerne raus lebe. Das ist von Adolf Kolping. Der hat nämlich mal formuliert, ganz einfach ist das, tu du das Deine, dann tut Gott das Seine. Eine ganz einfache Formulierung, die aber ja so wunderbar den Nagel auf den Kopf trifft. Christen sind nie Menschen, die sich hinsetzen und die Hände in den Schoß legen. Christen sind nie Menschen, die ständig nur abwarten. Christen sind immer Menschen, die auch selber etwas auf den Weg bringen. Wenn Gott handeln will und durch uns handeln will, dann erwartet er auch, dass wir loslegen. Tu du das Deine, dann tut Gott das Seine. Das ist so eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, und auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe in Situationen, wo ich einfach gedacht habe, plötzlich geht's nicht mehr weiter. Jetzt ist irgendwo ein Punkt erreicht, da gibt es keine Auswege mehr. Wenn ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, meine Dinge beizutragen, hilft Gott, dass auch Wege weitergehen und auch Entwicklungen gut verlaufen. Also dieses im ersten Moment ja ganz einfache Wort, aber ich finde es so treffend, und es ist, mir sind Worte wichtig, die mir praktisch auch helfen. Tu du das Deine, dann tut Gott das Seine.
Zum Abschluss noch die Frage des Prämitzspruchs. Wie lautet Ihr Prämitzspruch und was sagt er über Sie aus?
Als ich im Priesterseminar und auch meinem Heimatpfarrer damals meinen Prämitzspruch sagte, haben alle nur den Kopf geschüttelt. Es ist Lukas 17, 10b. Unnütze Knechte sind wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Das ist ein Primitspruch, den ich damals sehr bewusst gewählt habe. Ich würde sagen, mit folgenden wichtigen Gesichtspunkten. Also alle stoßen sich ja zunächst an den Wort Knecht und an Unnütz dann auch noch dabei. Unnütze Knechte sind wir. Aber das ist ein Wort, das uns Priester oder mich, ich sage es beziehe es ganz persönlich auf mich, das mich vor Hochmut und Überheblichkeit bewahrt. Ich bin nicht jemand, der das Recht hat, Priester zu sein. Ich bin nicht jemand, der auf hohem Sockel steht und andere abkanzeln kann, sondern ich bin in den Fußstapfen dessen, der bei Jesaja Gottesknecht genannt wird und deswegen jemand, der einfach eine Aufgabe erfüllt. Und das ist ja der zweite Teil dieses Satzes und dieses Spruches. Unnütze Knechte sind wir, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Auch nochmal etwas, was uns Priester, viele im Dienst der Kirche, einfach deutlich macht, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Du erfüllst deine Aufgabe, du darfst mit Gott wirken, wunderbares Geschenk, aber Jesus Christus war nie hochmütig und eingebildet und wir von der Kirche sollten das dann auch nie sein.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön auch für die letzten Sätze, die zum Nachdenken mal anregen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiges Interview zur Pfarrei der Woche aus der Wallfahrtsstadt in Werl, wo wir am Sonntag zu Gast sein werden und worauf wir uns freuen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Pfarrer Dr. Best, für das informative Interview, mit dem Sie sich, die Wallfahrtsstätte selbst und vieles mehr unseren Hörerinnen und Hörern vorgestellt haben. Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten, unseren Hörerinnen und Hörern den Segen zu erteilen.
Herr Jesus Christus, du hast uns am Kreuz mit Johannes, deiner Mutter Maria, anvertraut, sie uns als Mutter geschenkt, dass sie uns begleite mit ihrer Fürsprache. So sieh nun auf alle, die dieses Interview gehört haben, die mit uns verbunden sind, sieh auf alle Menschen in schweren Sorgen und Nöten in dieser Zeit der Corona-Pandemie, sieh auf die, die nicht mehr weiter wissen und verzweifelt sind, aber auch auf alle, die dir immer wieder danken für alles, was du uns schenkst. Und begleite und stärke und schütze uns alle durch deinen Segen. So segne, begleite und schütze euch alle auf die Fürsprache der Trösterin der Betrübten, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.